Hallo, Dienstag, 26. August, 11.30 Uhr, wie früher Dieter Thomas Heck. Ich habe es mir gerade ausgedacht, früher habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wir sind bei der neuen Episode der So geht Show. Heute So geht Fluktuationsforensik. Bei mir, Daniela Endres, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Gründerin und Geschäftsführerin von People Rebellion. Wir sprechen über Fluktuation, Mitarbeiter und schön, dass du da bist. People Rebellion. Wer rebelliert da gegen wen oder was? Was ist da los?
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Erstmal guten Morgen an alle da draußen. Danke, Markus, für die liebe Einleitung und die Einladung zu unserem heutigen Talk. People Rebellion. Ja, wir rebellieren gar nicht gegen Menschen, sondern mit Menschen für, ich sag's mal so, mitarbeiterorientierte Arbeitssituationen und Bedingungen für Wertschätzung. Und auf der anderen Seite rebellieren wir gegen den Fachkräftemangel, weil wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, nicht kündigen und damit im Unternehmen eine Menge Geld eingespart wird, weil jeder Weggang eines Mitarbeiters ist echt teuer.
Wenn du sagst, Kündigung ist kein Zufall, warum ist das so? An was liegt es im Regelfall?
Also eine Kündigung passiert nicht von heute auf morgen, also im seltensten Fall. Und ja, es gibt also auch die Themen, wo jemand kündigt, weil die private Situation sich geändert hat, neue Partnerschaft, Umzug daher. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Eine Kündigung ist meist, geht eine lange, lange Geschichte vorweg von Enttäuschungen, nicht erfüllten Erwartungen, von mangelnder Sichtbarkeit und Wertschätzung und einfach nicht als Person wahrgenommen zu werden im Betrieb, im Unternehmen. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Es gibt Warnsignale, die man wirklich gut wahrnehmen, sehen, messen kann. Das ist das Wichtige, also wirklich datengetrieben erkennen kann. Und dann tut es mir immer leid, wenn man wirklich sagt, oh Mensch, jetzt ist er auf einmal weg, hat ja keiner vorhersehen können. Und im Nachhinein fällt dann vielen im Unternehmen auf, doch eigentlich war es irgendwie erkennbar, wenn wir hingeschaut hätten.
Du hast das Unternehmen mit deinem Mann gegründet?
Yes.
Mit dem ich auch schon das Vergnügen hatte, kurz zu sprechen. Und er sagte, nee, zu dem Interview schicke ich dir Daniela. Warum?
Jeder hat so seine Stärken. Und bei uns ist es so, Michael ist der absolute Daten-Nerd, der, ich nenne es immer liebevoll, unser Prozesshansel. Also er hat wirklich einen langen COO-Beritt und ist da phänomenal drin. Wenn du ihn auf die Bühne stellst und so spontan aus der Hüfte raus, das ist so eher mein Beritt, ne? Und das passt bei uns. Wir nennen das immer so ein bisschen liebevoll, wie in der Werbung Milch trifft Schokolade, ne? Jetzt sind wir kein Riegel, sondern bei uns ist so, die IT, die Prozessorientierung trifft auf Personalwesen. Ich bin Psychologin, ich habe über 25 Jahre in großen Unternehmen Personalarbeit gemacht. Und das haben wir miteinander vereinbart. Und da ist die Aufteilung einfach so da, wo jeder seine Stärken hat. Er hinter den Kulissen und ich dann halt in vorderer Reihe, um das im Grunde nach vorne zu bringen, was wir tun.
Womit kann dein Mann dich zuverlässig auf 180 bringen?
Mit schmutzigen Socken, die überall rumfliegen.
Okay. Was in deinem Unternehmen hast du mitgebracht von Weight Watchers?
Eine große Portion Pragmatismus, eine große Portion Menschlichkeit und die Haltung einfach mal machen, könnte ja gut werden.
Was bedeutet Mut für dich?
Gut für mich heißt zweierlei. Das eine ist, ich bin zufrieden mit der Arbeit, die ich abliefere. Also ich habe ein recht großes Streben nach einer sehr guten Qualität, die ich liefere. Das sind zufriedene Kunden, die wirklich dann sagen, boah, die Welt ist ein Stück besser, also die Arbeitswelt, die Situation, da hat sich einiges verändert und das macht für mich einen guten Job aus. Also wenn mein Kunde mir sagt, jo, das war gut, das war richtig, das hat toll, das hat uns weitergebracht. Und auch, dass ich den Finger an der richtigen Stelle in die Wunde lege. Also das ist auch der Punkt wieder, wo wir zurückkommen auf deine Eingangsfrage, wogegen rebellieren wir? Wir nutzen keine Euphemismen, wir reden Tacheles. Ne? Und wenn irgendwo wir sehen, da ist ein Problem, dann benennen wir es auch. Nicht verklausuliert, um irgendjemandem zu gefallen und nach dem Mund zu reden, sondern wirklich gezielt zu sagen, ey, das ist das Problem, das ist die Ursache und deshalb verlierst du deine Mitarbeiter auch. Und das ist einfach das, wo wir dann auch sagen, da stehen wir für, erhobenen Hauptes und da machen wir einen guten Job.
Wenn du entscheiden dürftest, welches Schulfach würde es ab nächste Woche in deutschen Schulen unbedingt geben?
Lebensführung. Also da wirklich alles rein, finanzielle Kompetenz, politische Bildung, Haushaltsführung, Steuern. Also alles die Dinge, die irgendwie hinüberfallen. Also auch so Sachen wie, haue ich Nagel in die Wand? Also wirklich die einfachen, pragmatischen Dinge, die das Leben im Grunde braucht. Weil ich merke langsam selber, Markus, ich lebe in so einer, wie soll ich es liebevoll sagen, einer Bubble, die sehr homogen ist. Also wir haben alle im Umfeld einen ähnlichen Bildungsabschluss, akademischen Brit, ähnliche Lebenssituation. Und wenn du dann denkst, boah, jetzt bräuchte ich mal so einen Tipp von so einem Handwerker, dann stehst du da und denkst dir, ah nee, guckst du wieder ein YouTube-Video an, weil du keinen hast. Also da solche Dinge einfach wirklich praktische Lebensführung mitzunehmen, in allen Varianten, ne? Egal von Kochen über Bohrhammer bis hin zu wirklich, wie mache ich meine Steuererklärung.
Wann hast du das letzte Mal bewusst manipuliert?
Bewusst manipuliert? Vorgestern. Meine Tochter, die große Frage stellte, ob ich die Zahnfee gewesen sei früher. Da haben wir ein bisschen lange rumgekaspert.
Okay, verstehe. Ihr helft Unternehmen, dass das Thema Mitarbeiterwechsel, das Thema, ja, am Ende ist es ja das wirklich teure Ding. Stell dir vor, du hättest 2500 Euro, die du jedem Unternehmen in Deutschland geben könntest. Was wäre so ein Quick-Win? Also außer natürlich mit euch zu sprechen, ist ja klar, Fluktuation dazu. Gibt es etwas, was gar nicht so viel kostet, was man wirklich mal machen könnte, um die Fluktuation zu senken?
Zuhören. Das kriegst du sogar ohne 2500 Euro hin. Also Mitarbeiter setzen viele, viele Signale und viele Unternehmen und auch gerade Führungskräfte haben einfach nicht die Zeit oder nehmen sie die nicht, einfach mal hinzuhören. Also auch wirklich durch die Anlage zu gehen, in der Produktionsanlage, im Blue-Collar-Bereich, um mal zu schauen, wie ist der Alltag der Mitarbeiter, was bewegt sie, was läuft gut, was läuft weniger gut, bewusste Fragen zu stellen und das mitzunehmen, weil da kommt echt viel bei raus und das ist dann auch schon der Punkt, ich werde gehört, ich werde gesehen und das sind die kleinen, einfachen Quick-Wins, die du machen kannst, ohne Riesenbudgets zu bewegen.
Was genau ist Fluktuationsforensik?
Fluktuationsforensik ist die gezielte, datengetriebene Analyse, wo du die Mitarbeiter verlierst. Und die Identifikation der Gründe, warum du sie verlierst. Also das Wo, der Ort, warum und auch das Wann im Prozess verlierst du sie. Um daraufhin basieren dann im Grunde vorwegnehmende Annahmen zu treffen, was du in Zukunft tun kannst, um es zu reduzieren. Auf der einen Seite baust du Maßnahmen auf, um die Fluktuation zu stoppen. Das dauert eine gewisse Zeit, bis die greifen. Und auf der anderen Seite, da kommt jetzt ein bisschen KI und Magic da mit rein, Datenmodelle, dass du wirklich, ich nenne es mal liebevoll, ein Bindungsbarometer hast, ein Dashboard musst du dir vorstellen, wie eine Ampelsystematik für den Personalbereich oder auch für die CEOs, die sehen können, Mensch, da gehen die Frühwarnsignale wieder so los wie damals, als wir die Kündigungsfälle hatten. Wir müssen da reingehen, wir müssen jetzt was tun. Und ich trage das immer ganz gern so mit dem Slogan, stell dir vor, du würdest mitkriegen, wann deine Mitarbeiter wechselwillig werden und hast was in der Hand, um sie davon zurückzubewegen, dass sie sich wieder in dich verlieben als Arbeitgeber und bleiben.
Daniela, wenn du ein Tier wärst, welches wären das?
Und welche Farbe hat dein Lieblingsbuchstabe im Alphabet?
Gelb.
Okay, gut.
Weil mein Vater gelb liebte.
Nächste Frage.
Okay. Gibt es einen Glaubenssatz, mit dem du immer noch arbeitest, an dem du immer noch arbeitest?
Ohne Fleiß kein Preis.
Wenn du in den Mitarbeitergesprächen bist, gibt es eine Frage, die dir relativ zuverlässig den Stand der inneren Kündigung verrät oder wie weit der da ist?
Ja, die gibt es. Ist die Frage, welche ist es denn, ne?
Wenn du magst, gerne, aber es gibt offensichtlich eine, das war immer die grundsätzliche Frage.
Ja, es gibt sogar mehrere. Also das eine ist wirklich, was sind die drei Dinge, die anders sein müssen, damit du bleibst? Was hält dich am Arbeitgeber? Und was muss dein Chef tun, damit du sofort kündigst?
Übrigens, wenn ihr das jetzt seht und ihr fragt, das sind aber mal Fragen, die ich gar nicht so kenne, in den Shownotes, wie immer, ihr findet alles, da könnt ihr dann auch gerne Daniela anschreiben oder du kannst mir Kommentare hinterlassen zu den Fragen, die ich eigentlich hätte stellen sollen. Gibt es eine Macke, die dich unverwechselbar macht?
Meine Ordnungsliebe.
Okay. Krankentage, was verraten sie und was verraten sie auch nicht?
Also Krankentage, ich sag mal so, wir differenzieren mal ganz klar zwischen, es gibt die Situation, Mitarbeiter sind ernsthaft und wirklich krank. Und das ist nicht zu diskutieren, Punkt. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass wir in Deutschland da, anders als in anderen Ländern, die Situation haben, abgesichert zu sein, wenn du krank bist. Keiner soll sich krank zur Arbeit schleppen. So. Es gibt aber auch die Situation, jemand ist nicht motiviert. Jemand ist nicht mehr bei der Sache im Job. Jemand fühlt sich in seinem Team nicht aufgenommen, integriert. Dann fällt es sehr viel leichter, ich sag's mal so, Montagmorgen bei einem kleinen Zipperlein zu sagen, ich bin krank, ich bleib jetzt daheim. Das heißt, Krankentage sind einer der KPIs, die wir uns natürlich in der Fluktuationsforensik mit anschauen, jedoch wirklich auch bereinigt, um wirklich dann auch sehen zu können, gehen das die, die in die Motivationsschiene gehen und nehmen die natürlich nicht mit in die Betrachtungsweise rein, wo wir ganz klar wissen mit den Unternehmen, mit den Arbeitgebern, da stecken ernsthafte Thematiken dahinter.
Wie schlau war oder ist es in so unsicheren Zeiten wie jetzt ein Unternehmen zu gründen?
Immer so, es gehört eine riesen Portion Mut dazu, das zu tun. Aber das hast du, glaube ich, bei allen Lebensentscheidungen, die du triffst. Also sei es, du heiratest oder du setzt ein Kind in die Welt. Irgendwann ist der Punkt, den perfekten Zeitpunkt gibt es, glaube ich, gar nicht. Und dann einfach wirklich zu sagen, Augen zu und durch.
Wie schlau ist es oder war es, das mit dem eigenen Mann zu machen?
Verdammt schlau. Ich wollte nie mit dem Kerl zusammenarbeiten. Also bei aller Liebe, ne? Wir haben bald 20-Jähriges und ich liebe ihn unsäglich, aber im Levenet mit dem zusammenarbeiten, gruselig. Wir haben jahrelang berufsbedingte Fernbeziehung geführt. Ich um die Welt gejettet, er später selbst mit Haus und Kind und Trauschein, er in der Schweiz unterwegs und wir uns dann am Wochenende gesehen. Aber die Situation kam, Corona, wir beide kaserniert, beide im Homeoffice und wie so oft die besten Gespräche hast du in der Kaffeemaschine mit fachfremden Kollegen und so auch bei uns. Und er hat ein Thema, was Richtung Personal geht, ich helfe ihm dabei. Ich habe ein IT-Thema oder Prozessthema, er hilft mir dabei und dann merkst du, wir sind gar nicht irgendwo auf anderen Welten unterwegs. Ne? Also er, der dann sagt, Mensch, wie geil wäre das, wenn du folgende Daten für HR hättest? Und ich, die sage, Mensch, in die Automatisierung, die du mit den Prozessen, das muss mehr Human Factor rein. Und dann merkst du auf einmal, das sind wirklich zwei Seiten einer Medaille. Und dann sagst du wirklich, okay, lass es uns tun. Jetzt sind wir da nicht blauäugig reingegangen, sondern wir haben es wirklich auf gute, gute Füße gestellt. Also im Grunde einen Ehevertrag fürs Unternehmen auch gemacht, mit allem drum und dran, Notar, Beritt und wie auch immer, Nachfolgeregelungen und, um da wirklich sinnvoll ranzugehen. Aber hättest du mir das vor 20 Jahren gesagt, dass ich mit dem Kerl nicht nur verheiratet bin und ein Kind habe und dann noch eine Firma gründe, ich hätte dich, glaube ich, für verrückt erklärt.
Womit ich bei der Frage mit dem Kind bin. Wann war das letzte Mal, dass dein Kind gesagt hat, Mama, du bist so peinlich?
Übermorgen wird es, glaube ich, sein. Nein, bisher noch nicht. Im Augenblick immer so. Es gibt ja eine Phase im Kinderleben, da sind Eltern, die sich peinlich machen, cool. Dann stehst du in der Mini-Disco, machst dich zum Affen oder machst im Corona-Lockdown, organisierst dir deinen eigenen St. Martins-Umzug im Stadtteil mit einem Steckenpferd zwischen den Schenkeln und einem irgendeinem komischen roten Mantel an. Ich glaube, ein gesunder Exhibitionismus und Peinlichkeit gehört dazu, um unverwechselbare Erinnerungen in der Kindheit zu schaffen. Und ich denke, der peinliche Faktor, ich sage gerade, sie kommt in die 6. Klasse, das wird, glaube ich, in Kürze dann kommen.
Verstehe. Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Was sagst du dazu? Stimmt das?
Ich würde sagen, häufig ist es umgekehrt, dass die Strategie über die Kultur gesetzt wird. Weil ich habe so die Beobachtung, viele Unternehmen bauen sehr marketingwirksam vieles auf, was sie sagen, das ist unsere Kultur, das macht uns aus. Aber viele sind Buzzwords, die sind austauschbar, weil sie am grünen Tisch entstehen, wo mit Marketingagenturen, nichts gegen Marketingagenturen, es gibt ganz, ganz tolle, die im Bereich Employee Branding unterwegs sind, die machen einen guten Job. Aber es gibt auch solche, die einfach dann aus der Hüfte raus sagen, wir sind innovativ und Teamarbeit und Kundenorientierung, das sind auf einmal Werte und Kultur. Und das passt nicht, weil Kultur ist wirklich das, was an der Basis stattfindet, ne, wo wirklich alle involviert werden müssen. Und ich finde, so eine Kultur und eine Haltung und Werte zeigen sich immer, wenn ein Unternehmen in die Krise gerät. Also auch, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um in dem Moment, wo wir keine schwarzen Zahlen im schreiben. Ne? Es kommt immer der Moment, wo ein Unternehmen sich vielleicht auch von Mitarbeitern trennen muss. Ja, aber die Frage ist, wie passiert das? Passiert das wie bei einem Rosenkrieg oder auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, dass man sagt, komm, wir helfen dir über ein Outplacement was Neues zu finden. Wir machen dich fit für den Arbeitsmarkt. Und in solchen Situationen merkst du sehr schnell, ist die Kultur ein Aufsteller auf dem Schreibtisch oder ein bedrucktes Mauspad oder ist die wirklich in der DNA der Leute, die da sind, das Ganze mit sich tragen?
Wovor haben wir Deutschen am meisten Angst?
Vor Veränderung. Vor Innovation, für Technologie. Auf der einen Seite meckern wir über zu viel Überregulierung und Regeln, aber wenn wir sie nicht haben, haben wir Unsicherheiten und schreien nach Regeln.
Welches Kompliment würdest du gerne häufiger hören?
Kompliment, das ich gerne häufiger hören würde? Oh, du liebe Lotte, ich glaube, da gibt es so einige. Ich denke einfach, du hast einen guten Job gemacht, du hast die Welt, die Arbeitswelt ein Stück besser gemacht für beide Seiten, Unternehmer und die Mitarbeiter. Und hier zu Hause, du bist eine coole Socke-Mama. Da wäre, glaube ich, ganz gut.
Was ist wichtiger, Loyalität oder Ehrlichkeit?
Jetzt kommen wir in die Richtung zwischen Kant und Aristoteles, Heidewitzka. Beides irgendwo. Also die Frage ist, womit verbindest du Loyalität? Loyalität heißt für mich auch, den Finger in die Wunde zu legen, Tacheles zu reden, weil ich dann ja wirklich sage, ich stehe zu dir, damit ich dir treu bleiben kann. Also ich würde das gar nicht als Antipoden betrachten, sondern als Dinge, die sich miteinander ergänzen.
Du darfst, kannst einen Menschen auf diesem Planeten zum Abendessen einladen. Also außer deinen Mann natürlich. Mit wem möchtest du gerne mal einen Abend verbringen?
Michelle Obama.
Was antwortest du denen, die sagen, ja, die Jungen wollen halt nicht arbeiten?
Bullshit. Die Jungen wollen arbeiten, aber nicht sinnbefreit. Also keine ewig repetitiven Standardaufgaben, mit denen du nicht weiterkommst, sondern mit Sinn und Sachverstand, Automatisierung da, wo es geht und dann wirklich Platz für Wertschöpfung zu schaffen.
Gibt es ein Lied, einen Song, bei dem die Daniela sagt, oh ja, jetzt bin ich wieder ganz, ganz jung?
Bei dem bin ich ganz jung. Ich glaube, alles von Guns N' Roses.
November Rain.
Yes, aber auch eher so Welcome to the Jungle, die sehr lebendigen Dinge, ne? Oder Nirvana, da, ne, da ist so, dann klingelt so, das ist so der Moment, wo es losging.
Leute, wisst ihr Bescheid. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, wovon ich spreche, googelt's halt. Sowohl bei euch im Unternehmen als auch bei deinen Kunden, wenn Daten und Bauchgefühl kollidieren, A, passiert das und B, was passiert dann bei dir? Wem folgst du?
Bisher sind sie nicht kollidiert, weil das Bauchgefühl, was ich habe, wird von den Daten gestützt. Wenn, müsste ich einfach mein Bauchgefühl nochmal revidieren oder aber Michael als meinen Datenexperten bitten, nochmal gegenzuchecken.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich irgendwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sowitsch interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Dank dir. Was ist der größte Kostenfaktor bei Fluktuationen, den die meisten nicht auf den Blick haben?
Der entgangene Gewinn durch die Wirtschaftlichkeit des Mitarbeiters. Also viele haben bei der Fluktuation nur die reinen Rekrutierungskosten im Auge, was sie für Social Ads und Recruiting und Headhunter ausgeben, aber nicht für das, was der Mitarbeiter im Grunde für einen wertschöpfenden Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Und das ist wirklich recht lange. Und du musst bedenken, je länger jemand braucht, um seiner Rolle eingearbeitet zu werden, Onboarding, ne? Je nachdem, um welche Rollen es geht, wenn das Unternehmen sehr spezifisch ist, kann das sehr viel länger dauern als die 6 Monate Probezeit. Dann ist das ein echt großer, großer Kostentreiber. Und wenn der Mitarbeiter mich dann verlässt, bevor er wirtschaftlich geworden ist für mich, bevor so ein Break-Even erreicht wurde, dann gehe ich wieder in den Verlust rein und wieder und wieder und wieder. Und das ist natürlich eine Kostenspirale, die ist heftig.
Menschen studieren Psychologie, um sich selbst zu analysieren.
Nö. Nö. Habe ich nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, ich bin Psychologe.
Wie immer du möchtest. Woran erkennst du in absolut kürzester Zeit, ob Wechselwillen, also in einem Gespräch, ob Wechselwillen da ist oder nicht, egal was der Mitarbeiter sagt?
Ich denke, durch die eingangs genannten Fragen, ne? Was hält dich hier, was treibt dich weg? Was würdest du gewinnen, wenn du wechseln würdest? Also ich glaube, da hast du schon mal einen ganz, ganz guten Punkt. Oder auch wirklich viele gehen dann in den Moment und berichten von Verletzungen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist häufig so, nicht erfüllte Erwartungen, nicht erfüllte Zusagen. Das halt lange, lange nach beim Mitarbeiter, ja. Und was ich da immer so als Analogie mit reinbringen mag, das ist so ein bisschen, die Beziehung Arbeitgeber-Mitarbeiter ist so ein bisschen wie eine Langzeitbeziehung, die ich habe. Weißt du, am Anfang ist es an mit dem Dating, ne, der Recruiting-Prozess, dann kommt das Onboarding, die Honeymoon-Phase. Aber wenn ich dann meinem Mitarbeiter alle 5 Jahre einen Blumenstrauß gebe, schön, dass du da bist zum Jubiläum, wenn ich das mit meinem Partner mache, ist der schneller weg, als ich Onboarding schreien kann. Und das ist so das, was mir so immer wieder im Unternehmen auffällt, dass Mitarbeiter einfach selbstverständlich dort laufen, aber dieser menschliche Kontakt und dieser kleine Kontakt, es geht nicht um große Geschenke oder große Benefits, aber einfach zu sagen, schön, dass du da bist, du machst einen guten Job und das einfach mal auszusprechen, das kostet nichts, aber das wirkt immens nach bei den Leuten.
Geschenk hast du gerade gesagt. Stell dir vor, ich würde dir ein Bild schenken und dann musst du das in eurem Wohnzimmer aufhängen. Was wäre das unangenehmste Motiv, was da drauf sein könnte?
Das unangenehmste Motiv.
Wo ihr immer drauf gucken müsst, wo ihr sagt, boah, ey.
Dann würde ich jetzt politisch Richtung USA gucken.
Okay, ich verstehe. Suchtest du aktuell eine Serie?
Im Augenblick nicht, ich suche eine neue, ja. Wenn du Empfehlungen hast, bitte raus damit.
Hast du eine Frage an mich?
Mit viele. Was würdest du tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest?
Den ganzen Tag Wissen teilen. Und zwar noch unfokussierter, als ich es jetzt tue. Ja.
Okay. Ja. Mit wem würdest du das Wissen teilen wollen?
Ich mache das, was ich tue, weil ich glaube, dass Chancengleichheit aus Bildung, Wissen und dem Teilen von diesem Wissen entsteht und die ganze, nee, du darfst nicht abschreiben und bitte, ich möchte nicht, dass ihr das wisst, was mir bei Konzernen so unfassbar auf den Sack geht. Mhm. Ich glaube, dass das viel heilen würde, wenn alle Wissen, Zugang zu dem Wissen hätten. Das bedeutet, für mich ist, wenn ich die Extreme ganz links und ganz rechts außen weglasse, spielt es für mich nicht mal eine große Rolle, was ich teile, weil ich glaube, dass alles gleich wertvoll ist und die Vorstellung von, das ist richtig oder falsch, sehr, sehr begrenzend und sehr, sehr dumm ist, weil ich habe keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Ich kann für mich eine Wahrheit finden, aber ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Und wenn alle das für sich selber rausfinden würden, weil sie genug Wissen haben, dann glaube ich, habe ich da was Gutes getan. Und ja, Weltfrieden und Wasser für alle ist auch cool, aber das hat mit mir natürlich an der Stelle was zu tun, aber das ist nicht meine Mission.
Okay.
Im Onboarding-Prozess, was ist denn da zu beachten, um Fluktuation vorzubeugen? Gibt es da was?
Onboarding nicht erst am ersten Arbeitstag starten zu lassen. Du musst dir vorstellen, Unternehmen rekrutieren, es kommt zur Vertragsunterschrift und still ruht der See bis zum ersten Arbeitstag. Das wäre so, bleiben wir bei der Analogie mit der Paarbeziehung, ne? Bist handelseilig, wir wollen zusammen sein und dann wochenlang siehst und hörst du nichts voneinander. In dieser frühen Phase hat der neue Mitarbeiter noch keine Loyalität zum neuen Arbeitgeber aufgebaut. Der hat keine Netzwerke, keine Kontakte, der kennt keinen. Was passiert? Andere Unternehmen, der bei mehreren Bewerbungsprozessen kommen mit einem Angebot, die zahlen vielleicht 1,50 € mehr, er springt ab. Oder aber er trägt in sozialen Netzwerken schon ein, hurra, ich habe einen neuen Job bei Unternehmen XY. Was denken die Recruiter? Ach, guck mal, der hat die Loyalität noch nicht, der hat bei denen im Bewerbungsprozess bestanden, den greifen wir ab. Also da wirklich frühzeitig dafür zu sorgen, emotionale Nähe zu schaffen. Das kann einfach sein, den schon mal im Vorfeld einzuladen zu einem bis zum Lunch mit den neuen Kollegen in die Kantine. Der kann an Townhall-Meetings schon mal mit teilnehmen. Eine nette Karte, wir warten auf dich. Schon mal die Abfrage, wenn er Arbeitskleidung braucht. Was brauchst denn du? Oder bei der technischen Ausstattung. Hättest du lieber hier einen Windows-Rechner oder ein Apple, wie auch immer. Immer wieder in den Kontakt zu kommen, um schon mal hier Menschlichkeit reinziehen zu lassen. Damit du nicht am ersten Arbeitstag da stehst, schlimmstenfalls Nachtschicht im Regen, 22 Uhr, keiner weiß, wo du hin musst, der Pförtner kennt dich nicht. Mit welchem Gefühl fühlst du dich denn da aufgehoben oder gar nicht wahrgenommen? Also da wirklich frühzeitig zu starten und nicht zu unterschätzen, persönliche Kontakt, Menschlichkeit, Buddy und diesen ganzen technischen Kram mit. Der muss die Arbeitsrechtsschulung machen, der muss Arbeitssicherheit, der muss AGG-konform. Ja, ist alles wichtig, aber unterschätzt bitte nicht den menschlichen Faktor dabei.
Hier für so einen Nullchecker, was heißt Townhall-Meeting?
Townhall-Meeting, im Grunde die übliche Belegschaftsversammlung.
Das heißt Townhall-Meeting?
Ja, ich bin so lange im amerikanischen Kontinent unterwegs gewesen.
Menschen, die dich wirklich kennen, das werden die als deine beste Eigenschaft vermutlich sagen.
Spontanität, ja, Pragmatismus, Machertum.
Okay. Menschen, die dich am besten kennen, was werden die vermutlich als deine schlechteste Eigenschaft nennen?
Perfektionismus.
Gibt es einen Lieblingscocktail?
Oh, Mai Tai.
Warum Düsseldorf?
Geboren und groß geworden, du. Und ich wollte immer weg, aber die geilsten beruflichen Gegebenheiten haben sich immer hier für mich aufgetan. Und so sind wir hier geblieben.
Darf oder sollte ein Unternehmen politisch sein?
Ich denke, mittlerweile muss es das. Hättest du mir die Frage vor 5 Jahren gestellt, hätte ich noch gesagt, nee, seid lieber neutral. Aber ich denke, wir sind gerade in so wilden Zeiten mit so viel Populismus, der sich da auftut, dass ein Unternehmen durchaus, um die Werte und die Kultur, die es sich hier ans Revers heftet, aufrechtzuerhalten, politisch sein muss. Weil ansonsten führen wir alle Diskussionen über Diversität, über Wertschätzung, Respekt etc. ad absurdum.
Woran merkst du, dass du einem Menschen nicht vertrauen solltest?
Mangelnde Integrität, ja. Und Unehrlichkeit. Ja, geht Hand in Hand.
Was missverstehen Menschen an dir am häufigsten?
Ich glaube, meine laute Art, meine Extraversion.
Wenn du deinem 18-jährigen Ich ein Post-it schreiben könntest mit einer richtig wichtigen Botschaft, was würde dann da draufstehen?
Zweifel weniger.
Ist eine 4-Tage-Woche für das Thema Fluktuation relevant?
Jein. Ich glaube nicht die 4-Tage-Woche, sondern Flexibilisierung der Arbeitszeiten wird das relevante Thema sein. Schauen wir uns das einfach mal an. Wenn du sagst 4 Tage, nehmen wir mal Beispiel, bist du Montag bis Donnerstag da, den Freitag machst du dann frei. So die langläufige Meinung. Das hilft dir häufig nicht in der privaten Situation, deine 7 Sachen zu organisieren. Weil was haben wir? Wir haben die Situation der jungen Familien, die kranken an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die schwierig macht, Job und Familie in Einklang zu bringen. Und auf der anderen Seite auch die Sandwich-Generation, die wirklich schon die älteren Angehörigen hat und pflegen muss. Und du kannst Kinderbetreuung und Pflege nicht nur auf den Freitag schieben und die anderen Tage die Leute irgendwo parken, dass es dann eher wohl so sein wird, dass du sagst, du gehst auf eine reduzierte Arbeitszeit, bleiben wir mal 35-Stunden-Woche beispielsweise, machst jeden Tag deine Stunden, hast aber immer noch die Nachmittagsstunden im Grunde, die Möglichkeit, deinen Pflegeauftrag, deinem Privatleben im Grunde Rechnung zu tun, und den anderen Dingen, die dich bewegen. Also das knüppelt sich ja nicht nur auf einen Wochentag. Also daher denke ich mir, Flexibilisierung der Arbeitszeit, ja, 4-Tage-Woche, naja, weniger.
Okay. Ihr prägt das Wort Employer Experience.
Yes.
Was soll denn das sein?
Da bedienen wir uns wirklich im Grunde dem Sales, also das Thema Customer Experience. Welche Erfahrungen machst du im Grunde als Kunde mit einem Unternehmen, mit einem Lieferanten, mit einem Produkt? Und so betrachten wir das halt einfach aus der Blickrichtung des Mitarbeiters. Also welche Touchpoints im Alltag hat er mit seinem Unternehmen? Angefangen von, er wird erstmal aufs Unternehmen aufmerksam über den ganzen Rekrutierungsprozess. Wie läuft der? Ne? Wie einfach, intuitiv läuft so eine Bewerbung ab? Wie sind die Touchpoints mit dem Recruiting-Team? Aber dann hören wir nicht auf, sondern es ist wirklich der gesamte Zyklus von, ich werde aufs Unternehmen aufmerksam, ich bewerbe mich, überhin, ich arbeite jahrelang hier mit Personalentwicklung, mit Weiterbildung und bis hin zum Austritt. Und all diese Touchpoints da drin, die möglichst positiv zu gestalten, das ist Employee Experience. Und da geht es jetzt nicht darum, hier den Chief Happiness Officer zu machen, der da bunte Zuckerwattebällchen in der Gegend rumteilt, sondern wirklich zu sagen, sind Informationen für den Mitarbeiter verfügbar? Wird auf seine Lebenssituation Rücksicht genommen? Haben wir im Benefits-Katalog Dinge, die zu ihm passen? Haben wir Weiterbildungsmöglichkeiten, die ihn auch wirklich fördern und weiterbringen? Oder sagen wir jedes Mal, nee, kein Geld dafür da. Sparen uns 500 Euro für eine Weiterbildung, aber wundern uns dann, wenn er irgendwann in den Sack haut und sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich suche anders einen neuen Job. Ne? Also das ist die Summe der gesamten Touchpoints über den gesamten Zyklus, den ich habe, bis hin zu Happy Leaver. Also wenn er die Kündigung auf den Tisch legt, nicht dann in den Rosenkrieg zu verfallen und zu sagen, war ja eh kein guter, sondern dann wirklich zu sagen, okay, wir bleiben in Kontakt, das ist ein Alumni, und wenn der beim Offboarding, Gegenteil von Onboarding, also Beziehungsebene schließen, gute Erfahrung hat, ist er der beste Testimonien und Fürsprecher, den ich mir für mein Unternehmen eigentlich wünschen kann.
Was ist das Liebste, was du dir suchst zum Prokrastinieren?
Buchhaltung.
Gibt es eine Begegnung aus den letzten 12 Monaten, die dich nachhaltig beeindruckt oder die dir immer noch in Erinnerung ist?
Gar nicht so lange her, vor 2 Wochen, ein buddhistischer Mönch, ein junger Mann, der ins Kloster eingetreten ist, um dort wirklich seine Ausbildung in Thailand halt im Grunde genießen zu können, um dann später in ein Studium der Medizintechnik zu gehen, über die Sichtweise, die Lebensweise und seinen Alltag im Grunde und eine Abgeklärtheit, und das mit 17 Jahren, also das hat mich schon sehr beeindruckt.
Gibt es Dinge, Verfehlungen, was auch immer, die du einem Menschen nicht vergeben könntest?
Ja.
Oder es
Ja.
Streben nach Glück, ist das Pflicht oder Privatsache, man muss das nicht unbedingt machen? Also Wachstum, will ich damit sagen.
Ich sag mal so, Menschen ticken unterschiedlich, ne? Und greife mal jetzt mal in die ganz alten Bedürfnispyramiden, wie auch immer, zurück. Also die Frage ist, was ist Glück? Ne? Da gibt es so viele philosophische Betrachtungsweisen davon. Ich glaube, Glück begreifen wir erst im Nachhinein, wenn wir es nicht mehr haben.
Was kann man in einem Mitarbeitergespräch falsch machen, um die Kündigung sofort einzuleiten?
Die Mitarbeiter nicht anhören, nicht anzuerkennen, was er in dem Moment geleistet hat, beziehungsweise nur einmal im Jahr Feedback zu geben. Das ist das, was mir so unglaublich wehtut, weißt du. Da sind Unternehmen oder Führungskräfte, die machen einmal im Jahr ein formelles Mitarbeitergespräch mit Zielen und Erreichtem und wie auch immer und mit Boni und Weiterbildung verknüpft. Und das ist dann eine Momentaufnahme und die kleinen Feedbacks, die der Mitarbeiter unterjährig einfach gebraucht hätte, positiv wie negativ, also Feedback ist ja neutral, ne? Es geht jetzt nicht darum, hier Lobhudelei, sondern auch mal zu sagen, Mensch, da war jetzt nicht gut, was da gelaufen ist und so könnte es besser laufen. Das ist so der wichtige Punkt, wo ich einfach denke, da müssen wir als Führungskräfte viel öfter in den Dialog gehen und das Ganze nicht immer nur auf systematische Anlässe, Formalismen warten, sondern wirklich den Führungsauftrag viel mehr in den Alltag einbringen, von uns aus das Gespräch suchen, plus im Umkehrschluss den Mitarbeiter selber mal um Feedback meiner Performance als Führungskraft zu bitten.
Du hast gerade so gemacht.
Yes.
Gibt es etwas, wenn du so machen könntest, was du danach gelernt hast, also eine Fähigkeit, keine Ahnung, Klarinette spielen oder sowas, was würdest du wählen?
Oh, ich würde mich gern woanders hinbeamen können, du. Reisezeiten reduzieren, sondern zack, wie bei Scotty, beam me up, irgendwo anders aufzutauchen. Das finde ich toll.
Leute, ihr habt es nicht gehört, aber ich habe es gehört in meinem Ohren. Das hat nämlich geklingelt. Wir sind bei über 30 Minuten. Wie immer, an der Stelle der Moment, wo ich sage, Daniela, herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast. Mir hat es große Freude gemacht. Wenn du sagst, ja, das mag ja sein, dass dir das Freude gemacht hat, aber die Fragen waren alle total dumm, dann schreib mir doch in die Kommentare, was dumm war. Natürlich, nachdem du das Ding hier abonniert hast. Und ja, wie gesagt, wenn du mit Daniela oder mit People Rebellion Kontakt aufnehmen möchtest, findest du alles in den Shownotes. 17 Sekunden, bis ich aufhöre. An der Stelle sage ich danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es wieder um ganz was anderes. Und wie immer hat mein Gast die letzten 45 Sekunden. Du kannst tun, was immer du möchtest. Danke, dass du da warst. Deine 45 Sekunden. Bis bald. Ich bin raus an der Stelle.
Okay. Das war jetzt aber ein spontanes Outfit, in Ordnung, nein. Ich freue mich über alle, die weitere Fragen haben. Also tretet einfach in Kontakt, sei es über LinkedIn oder auch über den Kontakt mit der Website. Also wenn ihr Fragen habt, was wir tun, wie wir ticken, wie rebellisch wir sind bei People Rebellion, kommt einfach auf uns zu. Also wir gehen gerne in den Dialog und tauschen Ideen mit euch aus. Also meldet euch einfach. Und dir, Markus, herzlichen Dank.